Euch wieder zu sein, dass es jetzt wirklich 4 Jahre schon her sind. Unglaublich. Habe es aber noch gut in Erinnerung und bin wieder gerne bei euch. Wie damals habe ich ein Thema mitgebracht, das mir sehr stark auf dem Herzen liegt, das mein Dienst und meine Passion ausmacht. Und das hat was mit dem Verständnis der Bibel zu tun, mit dem Umgang mit der Bibel, das Lesen der Bibel und dementsprechend auch meines Glaubenslebens. Und das hat was mit Jesus zu tun. Wie verstehe ich die Bibel? Wie lese ich die Bibel? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es kann sein, dass du dich da wiederfindest oder vielleicht auch nicht. Aber das begegnet mir selbst immer wieder in der Seelsorge, in Begleitung von Menschen. Hat zum Großteil früher mein Glaubensleben ausgemacht, dass ich die Bibel gelesen habe. Ich bin so aufgewachsen mit allen den Geschichten, mit allen den Perikopen, mit allen Davids und Goliaths und Jonas und den Fischen und all das. Und ich kannte die Geschichten vom Zachäus und der Frau Jakobsbrunnen. Und ich kannte sie, ich las sie, aber die haben mir keine Kraft gegeben. Das waren Geschichten für mich. Geschichten, die manchmal noch interessant waren, aber wenn es dann wieder in der Sonntagsschule hieß, ja, wir machen wieder David durch, dann ging die Rollade runter. Okay, David kenne ich schon. Jona, ja, Jona kenne ich auch schon. Und all diese Geschichten. Ich habe ein Anliegen und das ist was, wie lesen wir die Bibel? Wann spricht die Bibel zu dir, wenn du sie öffnest? Wenn du sie liest, die Bibel öffnest, die Geschichten liest, die Buchstaben, die Sätze liest, verstehst du, was da drin steht. Wir haben seit einigen Jahren eine große Initiative durch die Kirchen, durch die Gemeinden, ist die Bibel wieder zu entdecken, die Bibel wieder lieb zu machen. Es gibt verschiedene Versuche. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Wahnsinnsvorrecht haben. Wir haben so viele Bibelübersetzungen. Wenn wir jetzt anfangen würden aufzuzählen, allein in der deutschen Sprache, welche Übersetzungen wir kennen. Angefangen von so Standard Luther über die Elberfelder, über die Menge, dann haben wir Neues Leben, Hoffnung für alle, Gute Nachricht, und das war es noch nicht. Haufen Bibelübersetzungen. Wir haben Bibeln für Trucker, Bibel für Fußballer, Bibeln für Hausfrauen, Bibel für Musiker. Wir haben für jeden eine Bibel. Und für jeden eine Bibel, die an ihn angepasst ist, übersetzt ist und illustriert ist. Und mit dieser Hoffnung, doch einige zum Bibellesen zu gewinnen und sie wieder lieb zu machen und wieder. Und ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich, aber je mehr, wir haben einen Haufen Bibelübersetzungen, viel, viel, viel Engagement. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das irgendwie das wieder aufflammt und man sagt: Ah, jetzt kann ich die Bibel verstehen. Wo ich mir sicher bin, jetzt kann man wahrscheinlich besser Weib und Frau verstehen, oder? So, wo man früher noch gedacht hat, und das Weib, ah, das ist Frau, ah, okay, jetzt habe ich verstanden. So. Aber ist das Bibelverstehen, nur weil ich die deutsche Grammatik oder das vom Luther, Altdeutsch jetzt ins Deutsche besser übersetzt bekommen habe, werde ich die Bibel dadurch besser verstehen, nur weil ich in einer Sprache lesen kann mit Punkten, Komma, und das in meinem Deutschunterricht jetzt näher kommt? Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist nicht der Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Das kann es helfen. Natürlich, wenn ich in meiner Sprache lesen kann, kann das sehr gut helfen. Zumindest, dass ich mal flüssig lesen kann und dass ich mal grammatikalisch es nachvollziehen kann. Es bedeutet aber noch lange nicht, dass die Bibel für mich dann zu einer Wahrheit, zum Verständnis und jetzt zum Leben und zu Kraft wird. Das bedeutet noch lange nicht. Und das ist mein Anliegen. Wie wird dieses Buch zu Kraft? Wie wird es zum Leben? Wie wird es zu Freude? Wie kommen wir dahin, dass ich wieder das gerne lese und dass es mir für meinen Alltag und für mein Leben wirklich Ausrichtung und Kraft und Hoffnung gibt und nicht eine lästige Pflicht, die man als ein guter Christ noch tun muss. Man muss auch noch ein bisschen die Bibel lesen. Das ist ganz stark mein Anliegen. Warum sage ich das? Zur Zeit Jesu waren wahrscheinlich die besten Theologen, die es überhaupt gab. Man nannte sie Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie kannten sich in der Bibel dermaßen aus, im Vergleich vielleicht mit unseren heutigen Professoren und Doktoren. Die mussten nicht mal die Fremdsprachen so weit lernen, um die Bibel zu verstehen. Sie sind darin aufgewachsen, das war ihre Muttersprache. Sie haben das so beherrscht, die sind von klein auf mit den Schriften aufgewachsen, die haben sie teilweise auswendig gelernt. Wir sind froh, wenn wir ein paar Psalmen und ein paar Bibelverse, unseren Klassiker Johannes 3,16 auswendig kennen und sind schon stolz drauf. Sie haben teilweise ganze Kapitel, ganze Bücher auswendig gelernt. Das erste Buch Mose, die ersten 12 Kapitel auswendig. Manche beherrschen das komplett. So, das ist eine andere Liga. Also wenn jemand die Schrift kannte, wenn jemand die auswendig kannte, wenn jemand, die waren dafür bereit zu sterben. Ich möchte euch was vorlesen, was Jesus zu diesen Gelehrten, zu diesen Gläubigen, die an den Gott, den einen Gott geglaubt haben, die gesagt haben, es gibt nur einen Gott, dieser Gott ist der Schöpfer und das ist der Gott der Vater oder der Gott des Vaters Abrahams, Isaak und Jakobs. Und was sagt Jesus zu ihnen? Wer eine Bibel dabei hat, möchte ich euch bitten aufzuschlagen mit mir, Johannes 5, ab Vers 39. Ansonsten lese ich es euch vor und wenn ihr die Bibel nicht dabei habt, dann müsst ihr es mir jetzt glauben. Das ist sowas. Also sonst einfach nochmal nachlesen. Ich möchte es euch vorlesen. Sehr, sehr interessant, was Jesus sagt. Jesus sagt zu diesen Schriftgelehrten, zu diesen Meister der Bibel, zu diesen wirklich Professoren und Doktoren, sagt er Folgendes. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Wenn ich jetzt bis hier komme, mal hier einen Punkt mache und euch frage, wie findest du das? Wie findest du diese Aussage? Dass Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften und ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Wenn ich jetzt eine Petition aufsetzen müsste, pro Schrift, pro Bibel, und jetzt einen Zettel machen würde und sagt, wer ist davon überzeugt oder wer könnte da unterschreiben, wer steht dahinter? Wir studieren die Bibel, weil wir meinen, in ihnen ewiges Leben zu haben. Wer würde das unterschreiben? Wenn ich so dumm frage, da könnte es sein, dass ein Haken daran ist. Ich lese nochmal vor, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Das Griechische betont sogar, dass ihr, in meiner Elberfelder steht, ist kursiv. Das heißt, was Jesus sagt, es ist eure Meinung, nicht meine.
Es könnte ja sein, wenn die Menschen so überzeugt waren davon, dass es tatsächlich zutrifft.
Ich möchte kurz weiterlesen und das auflösen, okay? Jesus sagt, ihr studiert, inwieweit haben sie studiert? Die waren fest davon überzeugt. Sie lesen die Bibel und diese Bibel sagt, wie sie das ewige Leben bekommen haben. Im einfachsten, im klassischen Sinne, wie? Was muss ich tun, was muss ich lassen? Und ich glaube, dass wir in vielen Dingen ähnlich ticken. Wir kommen vor Schwierigkeiten, wir vor Entscheidungen, wir stehen morgens auf und sagen, okay, was muss ich tun, was muss ich lassen? Wie muss ich jetzt mein Leben gestalten, dass es gelingt? Dass es gelingt und mit dem Ziel, letztendlich auch das Ziel zu erreichen, nämlich das ewige Leben. Was muss ich tun? Und ich sage so, auf den ersten Blick ist das sehr, sehr fromm. Ist es sogar sehr, sehr biblisch. Aber es ist nicht richtig. Und das sage ich jetzt als Bibellehrer. Es ist nicht richtig. Die Bibel zu studieren, um ihn dadurch das ewige Leben zu bekommen, das heißt eine Bedienungsanleitung, ein Handwerkzeug zu bekommen, um das ewige Leben zu bekommen, heißt aus der Bibel ein Buch zu machen, das es nicht ist. Ich möchte das euch erklären. Habt ihr schon mal gehört, die Bibel ist eine Bedienungsanleitung? Habt ihr schon mal das gehört? Also ich habe das immer wieder gehört, als Motivation. Das ist die Bedienungsanleitung fürs Leben. Du brauchst sie. Nur nebenbei, wer von euch liest gern Bedienungsanleitungen? Die liest man nur, wenn man wirklich nicht mehr kann. Und wenn der DVD-Recorder oder MP3-Player wirklich das zu kompliziert ist und dann irgendwann mal... Oder die Miele-Waschmaschine, keine Ahnung. Irgendwann mal holt sie, aber es ist nicht so, dass ich abends denke, oh, so ein bisschen Lust auf eine Bedienungsanleitung noch heute Abend. So zwischendurch, oh, langweilig, dann lese ich meine Bedienungsanleitung von Bosch. Keiner liest gerne Bedienungsanleitung. Und dann meinen wir können Werbung machen und vor allem Jugendliche dazu motivieren, Bibel zu lesen, wenn wir sagen, das ist eine Bedienungsanleitung. Das schreckt ab. Die Bibel ist keine Bedienungsanleitung. Ist sie nicht. Ich möchte weiterlesen, bevor mich steinigt oder so. Sag, wen hast du eingeladen? Gell? Ich muss weiterlesen. Das Gute ist, das sagt Jesus, nicht ich. Und so kann ich mich in dem verstecken. Aber ich stehe dahinter. Jesus sagt Folgendes. Ihr erforscht die Schriften. Von welchen Schriften redet er da? In dem Moment war das die damalige Bibel. Weil das Neue wird dann geschrieben mit dem Kommen Jesu. Aber das war die damalige Bibel. Das ist das Alte Testament. Und er sagt, ihr erforscht, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und da ist das sie wieder kursiv, das heißt, betont er sie. Und sie, wisst ihr, was diese Schrift für eine Funktion hat? Nicht Bedienungsanleitung. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Jesus sagt, ihr habt eine falsche Perspektive. Ihr benutzt die Bibel als etwas, was ihr nicht ist. Das Problem bei euch ist, Ihr glaubt an den richtigen Gott, ihr habt sogar die richtige Bibel in der Hand, ihr seid fleißig darin, sie zu studieren, ihr lest sie, ihr lernt sie auswendig. Das Problem, ihr habt den falschen Schlüssel. Es ist kraftlos. Es gibt kein Leben. Es gibt keine Rettung. Es gibt kein ewiges Leben, wenn ihr sie falsch lest. Diese Schrift hat ein Ziel. Dieses Buch hat ein Ziel, euch zu mir zu bringen. Denn nur ich kann euch Leben geben. Das Leben ist eine Person, es ist kein Buchstabe. Der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und Jesus sagt, dieses Buch ist geschrieben worden mit einem Ziel, damit du begreifst, du brauchst mich. Darum ist das Buch geschrieben. Das ganze Buch ist geschrieben, damit du zu mir kommst. Wenn du das Buch liest, wenn du die Schrift liest und nicht zu mir kommst, weißt du, was das ist? Hast du kein Leben, hast du keine Kraft. Darum sage ich, man kann die Bibel lesen, man kann sie studieren, fleißig sein, man kann sogar einen Abschluss machen, einen Bachelor und Master und Doktor, man kann all das haben. Man kann alles Wissen über die Bibel haben, man kann die Verse und die Texte grammatikalisch entschlüsseln. Man kann sagen, das bedeutet, Agape ist die göttliche Liebe und Phileo und dann, wow, der kennt sich aber gut in der Bibel aus. Das kann man alles machen. Man kann sagen, das ist ein Objekt, das ist ein Subjekt, das ist ein Prädikat, das ist der Hauptsatz, das ist der Nebensatz. Wow, das kann man alles lernen. Und das kann auch sehr gelehrt klingen. Aber man kann, und oft ist es so, das ist kraftlos. Das ist kraftlos. Und was hilft es mir, wenn ich weiß, dass es ein Verb ist? Wie weit hilft es mir fürs Leben? Ich sage so, nur dann, wenn man erklärt bekommt, wie das Verb einen zu Jesus bringt. Nur so. Wenn das Lesen der Bibel uns nicht zu Jesus bringt, keine Hoffnung, keine Kraft für all dem, was wir gesucht haben und uns wünschen. Nichts von dem wird in unserem Leben, wenn wir dieses Buch lesen und es nicht uns zu Jesus bringt. Das heißt, wenn ich nicht meine Jesusbrille aufziehe und sage, Jesus, ich will dich entdecken. Sagt ihr, wenn wir das nicht tun, dann lesen wir und dann sind das für uns bekannte Verse, bekannte Geschichten und wir hoffen, dass ausgerechnet heute vielleicht meine stille Zeit mir etwas Kraft gibt. Aber wenn ich halt gerade an so eine Stelle komme wie in Chronik oder irgendwie, oder da sagt halt nicht viel, gell? Schade, heute hat Gott nicht zu mir geredet. Oder geh aus deinem Vaterhaus, verlasse deine Verwandtschaft. Dann hat er heute geredet, weil so im Teenie-Alter, das würde man gern Vaterhaus verlassen. Heute hat Gott geredet. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Sohn kommt und sagt, ja, was machst du? Du hast ja alles gepackt, den Rucksack angezogen, alles da. Ja, sag, ja, ich gehe. Ja, wohin gehst du? Ja, weg. Ja, wohin? Weiß nicht, in ein Land, das ich nicht kenne. Ja, wie kommst du darauf? Ja, Gott hat zu mir heute in der stillen Zeit geredet. Ja, sag mir mal, warum nicht? Ja, ich habe Mose gelesen, 1. Mose, Kapitel 1, Kapitel 12. Und da steht, verlasse dein Vaterhaus, deine Verwandtschaft, geh in ein Land, das ich nicht zeige. Vielleicht geht es in die USA, vielleicht Australien, ich weiß nicht. Aber ich vertraue Gott, ich gehe. Und jetzt stelle ich hin und sage, Gott hat nicht geredet. Wie? So darf man mit der Bibel nicht umgehen. So kann man mit der Bibel nicht umgehen. So kann man alles belegen und alles begründen. Jesus, und das ist für mich so entscheidend, Jesus sagt, ihr studiert die Schrift und wenn ihr die Schrift studiert und nicht darin mich erkennt, in diesen ganzen Geschichten, von den ersten Zeilen bis zur letzten Zeile der Bibel, wenn ihr sie nicht erkennt, dann werdet ihr nicht zu mir kommen. Wenn ihr nicht zu mir kommt, kommt ihr nicht zur Quelle des Lebens. Und wenn ihr nicht zu der Quelle des Lebens kommt, habt ihr kein Leben. Habt ihr kein Leben? Und darf ich mal jetzt so pauschal sagen, darum ist oft so unser Christenleben so müde, so kraftlos, weil wir einer Religion nachlaufen, weil wir Buchstaben nachlaufen, weil wir Programm nachlaufen und nicht Christus nachlaufen, weil er nicht das Zentrum unseres Glaubenslebens ist, weil er nicht das Zentrum unserer Bibel ist. Ist er nicht. Ist dabei, da und da ist auch dabei. Aber es geht nicht um ihn, zentral um ihn. In Matthäus Kapitel 22 sagt Jesus ebenfalls zu der gleichen religiösen Schicht, Da geht es um die Frage der Scheidung und Wiederheirat und die verstehen das nicht und dann stellen sie ihm Fragen, wie kann das sein im Himmel, welche Frau, die da viele Männer hatte und so. Also die stellen ganz knifflige theologische Fragen, weil sie meinen, sie kennen sich in der Bibel gut aus. Und dann sagt Jesus zu ihnen diese Antwort, Vers 29, Kapitel 22. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Er sagt, ihr habt ein Problem, Freunde. Ihr habt keine Ahnung, was in der Bibel steht. Überlegt mal, zu wem er das sagt. Er sagt es zu den Professoren und Doktoren der Heiligen Schrift. Er sagt, ihr habt keine Ahnung, was in der Bibel steht. Und weil ihr nicht verstanden habt, was in ihr drin steht, habt ihr keine Kraft. Haben sie die verstanden, verstandesmäßig? Konnten sie das lesen? Schon, oder? Sie haben sie auswendig gekannt. Und Jesus sagt zu ihnen, das ist meine Anmaßung, jetzt wisst ihr, warum sie nie Freunde geworden sind. Jetzt kommt Jesus zu denen, kann sein, dass ihr mich auch nicht mehr merkt. Und dann sagt Jesus, ihr habt keine Ahnung, was in der Bibel steht. Keine Ahnung. Ein Beispiel gebe ich euch. Ich habe ein Problem und somit habt ihr auch ein Problem. Meine Uhr ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du... Ich habe gehofft, dass bei euch irgendwo so hinten so eine Warnuhr hängt. So, bam, bam, danger, danger. Mein Herz ist voll davon, weil ich weiß, das ist eine steile These, weil ich weiß, dass es sehr provokativ ist und vor allem, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Und es ist ein Thema, das mich so arg beschäftigt und ich hab viel auf dem Herzen, dass ich euch gern das jetzt entfalten möchte. Darf ich euch an zwei Stellen euch das kurz nahebringen, was ich damit meine und hoffe in euch das zu bewirken, was diese zwei Stellen eigentlich aussagen. Die erste Stelle gehe ich mit euch ins Lukas-Evangelium. Die passt in unser Kirchenkalenderjahr sehr gut hinein. Wir sind Sterben Jesu, Auferstehung und wir warten auf Pfingsten, das ist diese Zwischenzeit. Himmelfahrt haben wir jetzt gefeiert. Und in Lukas Kapitel 24 sind wir so in dieser Gegend. Jesus ist gestorben, Jesus auferstanden. Und die Emmaus-Geschichte, die habt ihr schon mal gehört, mit Sicherheit. Die Emmaus-Jünger. Und diese Begebenheit ist folgendes. Da gehen zwei Jünger nach Emmaus. Also das ist nicht der Nachname von ihnen. Also nicht die Emmaus, sondern das war der Ort, wo sie gewohnt haben. Ungefähr 2 Stunden entfernt von Jerusalem. Sie haben eine Zeit lang in Jerusalem verweilt. Jesus ist gekreuzigt worden und 3 Tage ist das Ganze vorbei. Und sie sind ganz entrüstet und bestürzt und durcheinander und traurig. Warum? Weil all ihre Hoffnung auf ein neues Leben, auf ein Reich, auf eine Herrschaft, einen Thron und all diese Dinge in Luft sind. Und auch noch somit auch ihre Position zur Rechten, zur Linken und mitherrschen, mitregieren, alles dahin. Sie haben das nicht mehr einordnen können. Dann sagen sie noch, dann kommen noch ein paar Frauen und sagen, ihr ist schon auferstanden. Und die denken, so, das kann doch wahr sein. Und die sind absolut durcheinander. Und sie gehen traurig wieder nach Hause. Ihr Traum ist ausgelebt und hat sich verpufft. Sagt man das? So, ja. Also, und dann gehen sie zurück und Jesus, der Auferstandene, geht eine Weile mit ihnen. Kapitel 24, ab Vers 13 haben wir diese Begebenheit. Er geht eine Weile mit ihnen mit und verstellt sich. Also er lässt sich nicht so erkennen und stellt Fragen, pädagogisch wertvoll. Er sagt, wo liegt das Problem? So muss man anfangen. So, wo liegt das Problem? Also erstmal das Herz ausschütten, nicht gleich belehren. Also lässt er sie ihr Herz ausschütten und sie beklagen sich, gucken ihn an und sagen, wo kommst du denn her? Bist du ein Ausländer? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist? Keine Ahnung. Ich sage, was ist los? Und dann sagen sie ihm, die Frauen haben uns durcheinander gebracht. Dieser Messias, auf den haben wir die ganze Hoffnung gesetzt. Er ist gestorben, den haben sie gekreuzigt. Die Frauen sagen, ja, ist auch verstanden. Wir haben keinen Plan mehr, was richtig, was falsch ist. Wir sind durcheinander. So traurig gehen sie. Und dann sagt Jesus Folgendes, ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen. Nochmal, zu denen, die von Baby aufgewachsen sind, Sonntagsschule, all die Geschichten kennen, die wissen ganz genau. Und er sagt, ihr Unverständigen, ihr habt etwas nicht verstanden. Und am Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose an über die Propheten in allen Schriften erklärte ihnen, was ihn betraf. Was Jesus macht, ist 2 Stunden Crashkurs, richtiges Bibelverständnis. 2 Stunden. Von Jerusalem nach Emmaus laufen sie und er sagt, wieso seid ihr so traurig? Wieso glaubt ihr nicht? Was glauben? Ja, dem, was die ganze Zeit das Alte Testament euch gesagt hat. Was haben sie uns gesagt? Ja, dass ich kommen muss, leiden muss, sterben muss, auferstehen, in die Herrlichkeit Gottes hineingehen muss, mein Reich aufrichten muss, all das, wo steht das? Ja, in der Bibel. Nee, Mose, David, Goliath umgehauen, Jona abgehauen von Gott, die Arche und all das. Seien wir doch ehrlich, was bleibt uns von der Sonntagsschule übrig? Wir denken an den großen Sturm, wir denken an den großen Fisch, wir denken an die große Arche, wir denken an den großen Turm zu Babel, wir denken an den großen Goliath, oder? Aber an was denken wir nicht? An den großen Gott, der hinter diesen ganzen großen Dingen steht. Weil der Fokus ein komplett anderer ist. Ein komplett anderer ist. Und was wir dabei lernen, ist Folgendes. Darf ich jetzt ein bisschen polemisch werden? Mach's wie David. Oder? Mach's wie David. Nämlich, siehst du einen Feind, hau ihn um. Nein, wir formulieren es anders. Sei mutig und stark. Auf unseren Lagern, Zeltlagern haben wir das Thema David. Und dann ist es auf dem T-Shirt, sei mutig und stark. David als Vorbild. Kommt ein Riese, vertrau, das passt schon. Dann haben wir ein Lager oder machen ein Thema, Josef. Und was lernen wir dabei? Lauf von schönen Frauen weg. So, siehst du eine schöne Frau? Weg. Nein, widersteh den Versuchungen. Das lernen wir. Sind wir bei Daniel, auch nächster Klassiker. Dann, wenn du Löwen hast, dann kein Problem. Wenn du dann mal in Zoo bist, in Stuttgart, kein Problem. Die Löwen können dir nichts antun. So, musst nur beten. Das formulieren wir auch anders. Wir sagen, sei ein fleißiger Beter. Oder? Das ist, was unsere Lektion ist. Mach es wie. Mach es wie Daniel, mach es wie David, mach es wie, nicht Jona, lauf nicht von Gott, er kann dich eh einholen, schneller wie du. Das sind die Lektionen, wir gehen nach Hause und das ist ja gut gemeint und das klingt auch fromm und wisst ihr, was das Problem ist? Dann versuchen wir es. Die Schwierigkeit ist, wir verlangen von Kindern etwas, was du und selbst und ich nicht mal hinkriegen. Oder? Die Kinder kriegen es manchmal besser hin als wir. Aber das ist nicht die Botschaft. Und so kannten sie Geschichten, die kannten all das. Und die sagen, wo Jesus, was, wie. Die sind absolut jetzt in diesem Leben mit ihren Nöten, mit ihren Schwierigkeiten überfordert, weil sie die Schriften nicht kannten. Sie verstanden sie nicht. Und dann heißt das Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen und sagt, bitte bleib, erklär. Er bleibt, erklärt, bricht mit ihnen das Abendmahl. Und dann offenbart er sich ihnen. Und dann heißt Folgendes. Ihre Augen aber wurden aufgetan. So waren sie vorher blind. Nee, von welchen Augen ist hier die Rede? Von den Augen des Herzens. Jetzt wurden sie ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Ach, das bist ja du. Jetzt hat er ihnen die Schrift erklärt. Er hat ihnen gezeigt, was das bedeutet. Mose, Propheten und Schriften, das ist der hebräische Kanon. Das ist die Dreiteilung des hebräischen Alten Testaments. Das Gesetz, Propheten und Weisheitsliteratur. Das heißt, was Jesus sagt, komplette Bibel, das komplette Alte Testament. Und dann wurde ihnen die Augen aufgetan und sie sprachen zueinander. Und jetzt kommt: Brannte nicht unser Herz, wie er uns auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete? Jetzt sagen sie, da hat es Feuer gefangen, das hat mich begeistert. Wow, das ist ja genial gewesen. Und das war schon dunkel, die haben schon gegessen. Und wisst ihr, was sie machen? Sie stehen auf und rennen ab nach Jerusalem zurück. Es ist schon Nacht. Sie haben, glaubt mir, sie haben keine Fackeln oder Taschenlampen gebraucht. Sie waren lebendige Kernkraftwerke. Sie leuchteten aus allen ihren Poren hinaus. Sie rannten zurück, sie haben endlich zum ersten Mal Christus verstanden, und zwar von der Schrift, so wie Gott ihn verkündigt hat durch die Propheten, durch Mose und all das. Endlich haben sie ihn so gesehen. Das hat in ihnen Begeisterung, das hat in ihnen Freude. Auf einmal haben die ganzen Geschichten angefangen Sinn zu machen. Nicht nur Geschichten, auf einmal haben sie Jesus darin gesehen. Wo finden wir bei David Jesus? Wo finden wir bei Josef Jesus? Wo finden wir bei Jona Jesus? Wo finden wir das? Nun, ich muss nicht weit gehen. Gell? Was hat Jesus gesagt? So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte, so wird auch der Sohn. Was war da David für ein Beruf? Was hat er für einen Beruf gehabt? Er war Hirte, gell? und dann König. Als Jesus kam, hat er gesagt, ich bin der gute Hirte und der wahre König. Was glaubt ihr, auf wen David vorschattet? Auf wen, guck mal, wie David an die Herrschaft kam. Hat er sofort das Reich übernommen? Haben ihn sofort alle angenommen? Oder? Was glaubt ihr, warum das Ganze so passiert ist, wie es passiert ist? Weil es uns Jesus Christus vorbereitet hat. Weil er uns das als Vorläufer, als Schatten und Bilder und zeigen, wer er eigentlich ist. Die Emmaus-Jünger kommen zurück, erzählen den Jüngern, den anderen Zwölfen. Und die stehen da und sagen, nee, Freunde, ihr seid ein bisschen gerade durchgedreht. Ihr seid mir ein bisschen Hype hier, so ein bisschen. Und glauben es nicht. Und dann kommt Jesus auch zu ihnen und sagt genau das Gleiche. Er sprach aber zu ihnen, zu diesen Zwölfen. Dies sind doch meine Worte, die zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das heißt im ganzen Alten Testament. Dann öffnete ihnen das Verständnis, damit die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so wird geschehen. Also so ist geschehen und so musste Christus leiden und auferstehen und seine Herrlichkeit hineingehen. Und das Evangelium gepredigt werden allen Nationen. Ich sage, das ist doch, was ich euch permanent beigebracht habe. Wie lese ich die Bibel? Sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Jetzt aber öffnete ihnen, jetzt seid ihr. Und auf einmal beginnen diese alten Verse Leben zu werden und Kraft zu werden. Darf ich ein Beispiel euch geben aus dem Alten Testament, wie das sein kann? Das ist meine Theorie. Also nicht nur eine Theorie, das ist für mich mein Leben. Die Bibel ist nicht einfach eine Bedienungsanleitung. Wenn ich die Bibel einfach lese, heirate ich oder nicht? Wo steht was drin? Haus kaufen oder nicht? Oh Herr, das wäre schön, wenn du es mir sagen würdest. Wen heiraten? Ich habe eine Frau, meine Frau heißt Lilly. Ich habe in der Bibel nirgendwo einen Namen Lilly gefunden. Als ich auf der Suche war, soll ich sie heiraten oder nicht? Mein Beruf, mein früheren Beruf bei Firma Trumpf, Sachbearbeiter, habe ich auch nicht drin gefunden. So lesen wir die Bibel nicht. So lesen wir die Bibel nicht. Darf ich euch ein Beispiel noch geben? Habt ihr noch kurz Luft? Psalm 1. Kennt ihr den Psalm 1? Einer der berühmtesten Psalmen. Und ich möchte euch anhand dieses Psalms nur ganz kurz zeigen, was Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt hat, warum er gesagt hat, ihr kennt weder die Schrift, obwohl sie das alles auswendig hatten. Er sagt, ihr kennt weder diese Schrift, ihr versteht sie nicht und darum kommt ihr auch nicht zu mir und darum habt ihr auch keine Kraft. Keine Kraft. Wir sind ja kurz davor im Reformatorium-Jahr-Jubiläum, oder? Für was steht das? Für was haben unsere Kirchenväter gekämpft und gelitten? Allein die Schrift und dann allein der Glaube, allein Gnade, allein Christus, alles solas. Daher kommen wir, das ist unsere Überzeugung. Die Rettung gibt es allein. Von Christus her, allein aus Glauben, nicht aus Werken, allein aus Gnade, nicht aus uns selbst. Und das allein aus dem Verständnis und aus der Botschaft der Schrift. Denn wer weiß, wer von euch ist über 2000 Jahre alt? Ich sehe zwar ein, zwei Grauhaarige, aber so alt könnte es nicht sein. Das heißt, keiner von uns war dabei und gesagt, oh ja, klar, hab's erlebt, ich weiß. Woher wissen wir eigentlich alles, worauf basiert unser Glaube? Wenn wir dieses Buch nicht hätten, wüssten wir doch gar nicht, woher wir kommen, oder? Aber wir sägen gerne an diesem Buch. Wir wollen aber Kraft und Glauben, sägen aber diesem Buch. Ich lese diesen Psalm und damit schließe ich. Glücklich der Mann, zu beneiden, freuen darf sich, glücklich preisen, wie auch wir immer diese Seligpreisung umschreiben. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg des Sünders nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Sondern eine Lust am Gesetz, eine Freude, so wie beim leckeren Essen. Eine Lust am Gesetz des Herrn hat. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der hat Kraft und bringt Frucht und Leben. Und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wer wünscht sich das? Ah, das ist schön, gell? Alles, was wir tun, gelungen. Gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch in der Sünder, in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Kennt ihr den Psalm? Das ist der Einstieg in die ganzen Psalmen. Das ist die Seligpreisung, das ist die gleiche Seligpreisung, der Einstieg in die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5. Da beginnt Jesus ebenfalls seine Rede vom Reich Gottes. Die Psalmen beginnen, ist die Rede vom Reich Gottes, genau das Gleiche. Und es beginnt genauso mit der Glückseligpreisung. Und es beginnt so, glückselig, wer ist zu beneiden? Wer kann sich wirklich freuen? Wer bringt Frucht? Bei wem gelingt alles? Die Bibel sagt Folgendes, der Psalm sagt, glücklich der, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Spötter nicht betritt und in dem Kreis der Spötter sitzt. Das ist eine Bewegung. Das heißt, nur der ist glücklich. Nur der kann sich glücklich preisen. Nur der, bei dem gelingt es und er hat Frucht im Leben, nur der, der nie den Rat der Gottlosen mal sich angeschaut hat, sich mal mit dem beschäftigt hat, darüber nachgedacht hat, hey, wäre das cool oder nicht cool? Vielleicht würde das was mir bringen. Nur der ist glücklich, der noch nie den Rat der Gottlosen mal gefolgt ist, mit den Augen mal angeschaut. Und nicht nur gefolgt ist, sondern gedacht hat, oh, das ist ja gar nicht schlecht, die ganze Sache. Und diesen Rat dann betreten hat. Das heißt, mal den Weg ausprobiert hat. Und nicht nur ausprobiert, sondern der da gesagt hat, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, das funktioniert. Und sich dahingesetzt hat. Das ist ein Teil davon geworden ist. Darf ich euch mal fragen, wer von euch hat sich noch nie gedanklich mal damit auseinandergesetzt? In seinen Gedanken mal sich schweifen lassen und irgendwelchen Überlegungen, die eigentlich gegen Gott und gegen sein Gesetz sind, mal hingegeben. Nur mal gedanklich. Wer ist in Gedanken rein? Ich danke euch, dann bin ich nicht allein, weil dann habe ich ein Problem. Wer hat es nicht mal ausprobiert? Wer kann sagen, ich habe noch nie gesündigt? War noch nie im Rat der Großen, hab's noch nie mal ausprobiert. Und wer von uns kann sagen, ja, das ist ein Teil meines Lebens gewesen oder ist ein Teil meines Lebens? Der Punkt ist jetzt der, wenn es so ist, dann kein Baum, keine Frucht, keine Glückseligpreisung, gar nichts. Okay? Der Punkt ist aber der, wir lesen die Stelle und was machen wir? Dann muss ich mich aber anstrengen. Ab morgen nie denken. Ab morgen nie betreten. Ab morgen nie, ich werde nie wieder das tun. Ich nehme es mir vor. Tschakka. Oder? Hört man eine Predigt, das ist nicht gut, was wir tun, alles klar. Stimmt, er hat recht. Das Gewissen gibt mir Zeugnis, mein Inneres gibt mir Zeugnis und mein Verstand sagt, es ist nicht gut zu stehlen. Dazu muss man kein Christ sein. Das weiß man, dass es nicht gut ist. Nicht lügen, nicht Ehe brechen. Dazu muss man nicht Christ sein. Das sind Werte, Ethik. Und alle Menschen wollen die Weltfrieden. Sogar die Models. Kennt ihr Miss Undercover? Ja, sie will auch. Für die Insider. So, das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur der ist glücklich, der das nie gemacht hat. Und jetzt, Freunde, jetzt kann ich diese Schrift lesen und ich lese wie eine Bedienungsanleitung. Und ich lese, ich darf das nicht tun, stattdessen muss ich das tun. Wenn ich das tue, bin ich glücklich. Dann gelingt mein Leben. Dann sage ich, viel Spaß. Denn seit Anfang der Menschheit gab es noch keinen, der das hingekriegt hat. Aber es gibt einen, der es hingekriegt hat. Wisst ihr, wer der Glücklichste ist? Wisst ihr, wer der glückselige Mensch ist? Wisst ihr, wer auf diese Welt kam, nie den Rat der Gottlosen befolgt, ihn nie betreten hat, sich da nie hingesetzt hat? Wisst ihr, wer der Baum des Lebens ist? Wisst ihr, wer Tag und Nacht nachgedacht hat über das Gesetz Gottes? Habt ihr Tag und Nacht nachgedacht über das Gesetz Gottes? Also heute habe ich tief geschlafen. Ja, aber wenn wir nicht Tag und Nacht nachsinnen, dann war es das. Dann keine Frucht. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann das nicht leben, dass dieser Maßstab, wenn ich ihn 1:1 anwende und hoffe, ein gelingendes Leben zu bekommen, das Frucht hat, scheitere ich bitterlich. Und ich sage, darum ist dieses Buch geschrieben, um den Maßstab aufzuzeigen und zu sagen, so auf diesem Weg bekommt man ewiges Leben. Der Punkt ist, ich lese und sage, aber ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Darum kam ein Mensch. Darum wird Gott Mensch. Und das Leben zu leben, das du und ich nicht leben konntest. Gott wurde Mensch und in ihm erfüllt sich alle Schrift. Und Psalm 1, wisst ihr, wer Psalm 1 ist? Wer ist dieser Mann, der das alles getan hat? Wer ist das? Christus. Christus. Psalm 1 beschreibt einen Menschen, der gerecht ist vor Gott. Und dieser Mensch bist nicht du und ich. denn ich kann es nicht. Es beschreibt einen Maßstab, eine Norm, eine Glückseligkeit. Das kann du und ich nicht halten. Darum kam Jesus, um diesen Psalm 1 für dich und für mich zu leben. Darum kam er als Baby auf diese Welt. Habt ihr euch gefragt, warum Jesus nicht als Erwachsener auf die Welt kam? Nehmen wir mal 3 Tage. Reicht doch. Passion, Sterben, Auferstehung. Machen wir es doch einfach. Gott könnte zu Jesus sagen, Jesus, ich brauche dich für 3 Tage. Erlöse die Welt. Was sagen wir? Jesus ist für uns gestorben, richtig? Es ist viel zu kurz. Bevor er für dich und für mich sterben konnte, musste er für dich und für mich leben. Weil er das Leben leben musste, das Gerechtigkeit ist, das gerecht ist, dass er dir und mir zuschreibt. Denn Gott sagt, ich brauche einen Mensch, der gerecht ist. Nur der gerecht ist, kann mit mir Gemeinschaft haben. Aber ich kann das nicht leben. Jesus hat für dich das Leben gelebt und rechnet dir nicht nur seinen Tod, er rechnet dir auf dein Konto auch sein Leben. Das heißt, wenn Gott dich sieht, wisst ihr, was er dann sieht? Wenn du in Jesus bist, wenn du an ihn glaubst, eine Tochter oder einen Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Nicht, weil du so fleißig warst, nicht, weil du nie gesündigt hast, nicht, weil du alles gut gemacht hast, sondern weil Jesus das alles durchgemacht hat. Darf ich so sagen, er sieht dich durch eine rosarote Jesusbrille. Wenn Gott dich sieht, wenn du Christus hast, wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus und sagt, gerecht. Weil Jesus Psalm 1 für dich gelebt hat. Wenn Gott Jesus sieht, wisst ihr, wen er dann sieht? Mich. Und was ist die Folge? Sünde und Tod. Darum starb Jesus. Weil Gott Jesus so behandelte, als ob ich es bin. Und weil er mich so behandelt, als ob ich Jesus bin. Ist das eine gute Nachricht? Freunde, das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das ist, was wir als in der Reformatoren-Tradition als Stellvertretung bezeichnen. Wovon Luther absolut überzeugt war, wofür er gekämpft hat, wofür er gelebt hat und gelitten hat und verkündigt hat. Allein aus Glauben an dieses herrliche Erlösungswerk. Nur nebenbei, das sprengt jetzt die Zeit. Wenn ihr Psalm 2 dann zu Hause lest, dann wird dieser beschrieben. Und zwar heißt es, es treten Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und den Gesalbten. Und jetzt wird uns der König vorgestellt, dieser Mann, der das gelebt hat, Jesus. Und am Ende vom Psalm 2 heißt es, und das ist die Klammer, glückselig sind all die, die sich bei ihm bergen. Es beginnt, glückselig der Mann, der das alles lebt. Und dann sagen wir, Mann, ich krieg's nicht hin. Und dann am Ende vom Psalm 2 wird dieser Jesus vorgestellt, der König, der auf Zion gesalbt worden ist. Und am Ende von diesem Psalm heißt es, und jetzt, Freunde, glückselig all die, nicht die, die Psalm 1 gelebt haben, die sich bei ihm bergen, das heißt an ihn glauben. Was will ich da, in diesem kurzen Exkurs, was will ich damit sagen? Man kann die Bibel lesen, man kann Psalm 1 lesen und lesen wir eine Bedienungsanleitung. Ich weiß, was ich morgen tun muss. Nicht dem Rat der Spötter folgen, nicht betreten und nicht sitzen. Das ist eine Art, die Bibel zu lesen. Ganz praktisch, Freunde, ganz praktisch. 3 Schritte. Wir sind, ich weiß nicht, aber ich bin überfordert mit 3 Schritten. Ich kriege nicht mal einen hin. Der Punkt ist, dieses Buch ist geschrieben, damit ich begreife, ich kann dem Maßstab Gottes nicht gerecht werden, das zeigt mir das Gesetz. B, es gibt einen, der diesem Maßstab gerecht wurde und mir das alles zurechnet, das ist Jesus. Darum ist dieses Buch geschrieben, damit ich das erkenne. Und je mehr ich das in der Schrift sehe, umso mehr wird das passieren, was bei Emmaus Jünger ist. Ich weiß nicht, ihr wollt wahrscheinlich nicht radioaktiv werden, aber wir werden zu kleinen Kernkraftwerken. Wir werden anfangen zu brennen. Für diese Gnade, für diese Liebe, für dieses Evangelium, das wird uns erfassen. Und nicht nur uns, sondern die um uns herum sind. Wenn sie von dieser guten Nachricht hören, dann wird es sie auch entstecken. Ich möchte euch einfach ermutigen, mal eine Stelle zu nehmen, die ihr kennt und mal aufzuschlagen und mal versuchen, nicht mal sich selbst darin zu entdecken, sondern Jesus und dann sich selbst. Denn nur in ihm ist das Ja und nur in ihm das Amen und nur in ihm sind alle Verheißungen Gottes. Außerhalb von Jesus gibt es keine einzige Verheißung, die du für dich in Anspruch nehmen kannst. Das heißt, außerhalb von Jesus kannst du keinen einzigen Psalm für dich in Anspruch nehmen. Keinen einzigen, nur in Jesus. Ich hoffe, ich habe euch dazu etwas angeregt mit diesem Buch. nicht wie in einer Bedienungsanleitung umzugehen, sondern mit einem. Das ist für mich Jesus in Buchstaben. So, Jesus in Buchstaben. Will ich Jesus sehen? Gehe ich hin und suche ihn. Such ihn. Ich glaube, ich bete jetzt. Jesus Christus, du hast selber gesagt, deine Worte sind Geist und die sind Leben. Das Fleisch nützt nichts. Das hast du gesagt, im Johannesevangelium Kapitel 6 steht das. Und die Menschen haben sich viele geärgert und sind viele gegangen. Sind viele gegangen, weil diese Worte nicht verstanden haben, weil sie es nicht hören wollten. Und du hast zu deinen Jüngern selbst gesagt, wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann hat Petrus gesagt, wohin soll ich gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Und das ist, was ich glaube. Das ist, was ich glaube. Das sind Worte des Lebens. Und ich bitte dich, Herr, um deinen guten Heiligen Geist, der diese Schrift geschrieben hat, der Autor dieser Schrift ist, dass du durch den Heiligen Geist es in den Herzen, wenn es wahr ist, bestätigst, in die Herzen anzündest und uns in diese Wahrheit leitest. Jesus, du hast gesagt, du wirst einen Geist schicken, damit er uns in die Wahrheit leitet. Das bist du, dass er uns die Schrift erklärt, das bist du. Jesus, wirke, wirke, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir dich darin finden und das Evangelium darin finden, die gute Nachricht. Ich bitte dich darum. Wir wollen gemeinsam beten, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.